direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 286.
Es ist 10.03 Uhr.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Unforgettable. That's what you are.
Unvergesslich. Ich habe neulich bei einem Umzug geholfen, bei dem wir, sagen wir es mal so, geraume Zeit damit beschäftigt waren, den Esstisch an der richtigen Stelle im Wohnzimmer zu platzieren. Ein Erbstück von der Oma oder sogar von der Uroma. Ich will mich jetzt beileibe nicht im Nachhinein beschweren. Diese kleine Begebenheit mit Probesitzen, hin und her tragen, zurechtzupfen und wieder Probesitzen, zeigt vielmehr, welchen zentralen Raum das Essen und der richtige Platz dafür in unserem Leben einnehmen kann. In diesem Sinne ist die dreiköpfige Familie Hecker schwer zu beneiden. Klaus Hecker ist Zahnarzt und hat auch unter der Woche Zeit fürs gemeinsame Mittagessen im Kreis der Familie. Mehr noch, wenn die Praxis am Vormittag geschlossen ist, kann er sogar beim Kochen helfen. Der Mittagstisch als Familienritual, eine Tradition, die Klaus Heckers Frau Brigitte aus ihrem Elternhaus gerne übernommen hat.
Wir waren in der günstigen Lage, dass sowohl die Schulen, die wir, meine Schwester und ich, besuchten, als auch die Arbeitsstätte von meinem Vater am gleichen Ort war. Und solange wir pünktlich um 12 Uhr Schluss hatten alle, haben wir uns auch jeden Tag zum Mittagessen getroffen.
Brigitte Hecker erinnert sich sehr deutlich an die gemeinsamen Mahlzeiten. Wie viel oder worüber bei Tisch gesprochen wurde, hing davon ab, in welcher Stimmung der Vater nach Hause kam.
Bei meiner Familie war es so, dass ein bisschen eruiert wurde, ob der Vater gut gelaunt war oder schlecht gelaunt. Und je nachdem hat sich das Tischgespräch dann etwas still gestaltet oder auch gar nicht. Oder wir haben halt erzählt von der Schule. Meine Mutter hat ihm die Tür geöffnet, er hat nie einen Schlüssel mitgenommen. Und wenn sie reinkam, haben wir nur auf ihr Gesicht schauen müssen und wir wussten, heute ist es besser, nichts zu sagen oder wenig zu sagen. Es war immer so, dass der Vater zuerst ausgeschenkt bekam oder seinen Teller gefüllt bekam. Und so ist es eigentlich in meiner Familie bis heute. Vater wird zuerst bedient und dann kommen die anderen Mitglieder der Familie oder die zu Tisch sitzen.
Zu ihrer Kinderzeit war das Essen immer eine Zeremonie für sich gewesen, mit festen Regeln.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter da so großen Wert drauf gelegt hat. Das war einfach so Sitte. Ich denke eher noch von meinem Vater her. Aber es ist immer schön gedeckt worden und es sind auch die Feste durch ein schönes Essen gestaltet worden. Und von daher, glaube ich, kam dem immer schon ein großer Stellenwert in unserer Familie zu.
Auch heute in der eigenen Familie hat das gemeinsame Essen für Brigitte Hecker besondere Bedeutung.
Der Stellenwert des Essens ist in meiner Familie durch meinen Mann bedingt natürlich noch etwas stärker als in meiner eigenen Familie. Essen ist für uns sehr wichtig. Es wird auch sehr aufwendig gekocht. Und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich das zeitlich leisten kann. Aber das Essen ist wirklich bei uns ein Mittelpunkt und ein Höhepunkt des Tages, kann man eigentlich schon so sagen.
Bei Ehemann Klaus Hecker war früher nur am Wochenende die komplette Familie am Esstisch versammelt.
Mein Vater war praktischer Arzt und war in den 60er, 70er Jahren den ganzen Tag entweder in der Praxis oder auf Patientenbesuch, sodass also zu Mittag ganz unregelmäßig gegessen worden ist. Ich war Fahrschüler und bin meistens erst um 3, 3:30 nach Hause gekommen. Und da war also wenig Möglichkeit, gemeinschaftlich eine Mahlzeit einzunehmen.
Essen, sagt Klaus Hecker, ist für ihn nicht irgendeine x-beliebige Tätigkeit, sondern mehr als nur Nahrungsaufnahme.
Das bedeutet an und für sich sehr viel, weil es Kommunikation ist. Man arbeitet den ganzen Tag, jeder geht seiner Wege. Dass wenigstens einmal am Tag eine halbe Stunde oder Stunde zur Verfügung steht, wo man miteinander kommunizieren kann. Und ich finde also gerade Kochen und dann auch Essen ist also äußerst kreative Beschäftigung.
Gemeinsames Essen als besonderer Wert, diesen Gedanken wollen die Eheleute auch an ihren Sohn Michael weitergeben.
Man versucht es zumindest, die Familie zusammenzuhalten, wenigstens bestimmte Zeit am Tag. Aber die Jugend akzeptiert das nicht so sehr. Also die wollen lieber die eigenen Wege gehen und frei sein von solchen Verpflichtungen. Es ist für die Jugend eine Verpflichtung, zu einer bestimmten Zeit da zu sein. Und das gibt mitunter erhebliche Probleme, erzieherische Probleme.
An die gemeinsamen Teestunden erinnert sich Michael jedenfalls gern.
Bis zu meinem 10. Lebensjahr gab es so Teeritual. Da haben wir jeden Nachmittag Tee getrunken und auch immer schön mit Katze und so. Das habe ich also immer für schön befunden und zwei Freunde waren auch gelegentlich dabei. Und das war dann schon immer ganz nett, wenn man da zusammenhockt und Tee trinkt am Nachmittag.
Was mir bei diesen Teebesuchen besonders aufgefallen ist, es waren zwei türkische Kinder, die in unserem Haus da aus- und eingegangen sind, aber die Manieren der türkischen Kinder, die waren phänomenal. Also kein türkisches Kind würde anfangen zu essen, bevor nicht der erste Erwachsene ein Bissen zu sich genommen hat, selbst nach Aufforderung nicht.
Dass sich jedes Familienmitglied bei Tisch richtig zu benehmen weiß, ist für Brigitte und Klaus Hecker selbstverständlich. Beide achten sehr darauf, dass auch der Sohn die Tischsitten beherrscht.
Die jungen Leute werden auch irgendwann in die Situation kommen, dass sie mal beruflich mit ihrem Chef oder mit Kunden zum Essen gehen müssen. Und da wird sich also dann schon, werden sich die Geister scheiden. Und da wird in manchen Firmen großer Wert mittlerweile draufgelegt. Deswegen halte ich das auch für wichtig, dass man es in der Familie weitergibt.
Weitergeben möchte das Ehepaar auch eine gewisse Esskultur.
Das wird also zelebriert sogar bei uns in der Familie. Es wird gerade an Wochenenden aufwendig gekocht mit einheimischen Produkten, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und vor allem, dass möglichst unverfälschte Nahrungsmittel mit ihrem Eigengeschmack auf den Tisch kommen. Das ist ein Stück Kultur, das mit Sicherheit verloren geht.
Beate Schäfer saß zu Tisch bei Familie Hecker. Das war das Notizbuch. Und am Mikrofon wünscht noch einen schönen Tag Matthias Knappel.
Es ist 18.06 Uhr.
Bayern 2 Radio. IQ. Wissenschaft und Forschung. Heute sind Männer die besseren Zuhörer.
Frauen, weil sie eine andere Stimme haben. Ihre Stimme ist etwas heller. Und die Männer, wenn sie dann sagen, das brauche ich heute nicht. Oder, nein, das brauche ich heute nicht. Das ist irgendwie eine andere Qualität. Die Männer können sich mit ihrer Aussprache, mit ihrem mehr sonoren Ton einfach anderes Gehör verschaffen als wir Frauen.
Bei Gericht habe ich eine Methode entwickelt, ich werde ganz leise.
Manchmal hat man auch das Gefühl, die Männer denken, wir kapieren das weniger. Manche Themen oder so, die auch aufkommen, da werden wir gar nicht gefragt.
Eine Psychologin, eine Rechtsanwältin und eine Auszubildende. Sie alle arbeiten daran, sich an ihrem Arbeitsplatz Gehör zu verschaffen.
Gibt es überhaupt geschlechtsspezifische Unterschiede, was Kommunikation und Zuhören angeht?
Die Wissenschaft untersucht zwar die unterschiedliche Sprache von Frauen und Männern, die Unterschiede im Sprech- und Hörverhalten sind jedoch noch nicht ausreichend erforscht, meint der Organisationswissenschaftler Professor Friedrich Glasel.
Diese Fragen, nämlich geschlechterspezifisches Verhalten, die werden eigentlich noch nicht so lange empirisch erforscht.
Aber was ist Zuhören eigentlich genau?
Sich auf ein akustisches Erlebnis einlassen. Hören, was kommt. Darüber nachdenken. Eine Antwort formulieren, die sich auf das Gesagte bezieht.
Können das Männer oder Frauen besser?
Das lässt sich nicht generalisieren, meint der Kommunikationswissenschaftler und Psychologe Friedemann Schulz von Thun.
Was die Empathiefähigkeit angeht, also die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere Menschen und aus dem Gesagten das Gemeinte zu erschließen, in dieser Empathiefähigkeit möchte ich annehmen, dass die Frauen im Durchschnitt einen Vorsprung haben. Auch die Bereitschaft sozusagen, den Dialog so anzulegen, dass eine Verständigung gelingt.
Es geht nicht nur darum, ob, sondern auch darum, wie Frauen und Männern zugehört wird.
Der, wie er sich nennt, Professor für zwischenmenschliche Kommunikation, Friedemann Schulz von Thun, geht diese Frage ganz grundlegend an.
Beim Zuhören ist das Aufnehmen der Sachinformation ja nur ein Teil. Wir hören ja, wenn ich das bei der Gelegenheit einwerfen darf, wir hören ja nicht nur mit dem Sachohr, sondern noch mit drei anderen Ohren. Das ergibt sich aus meiner Kommunikationstheorie. Mit dem Sachohr freilich nehme ich die Fakten auf, die Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist sicher ein wichtiger Teil und in manchen sachgeprägten Situationen ein besonders wichtiger. Gleichzeitig aber zweitens spüre ich ja auch etwas vom Gegenüber, was dieser mir von sich selber mitteilt und kundtut, vielleicht preisgibt, von seiner emotionalen Befindlichkeit und mit dem, was sozusagen seine Perspektive ist.
Also die, wie Professor Schulz von Thun es nennt, persönliche Selbstkundgabe. Dafür ist das zweite Ohr reserviert, das Selbstkundgabeohr.
Wir alle haben noch mehr unterschiedliche Ohren.
Wenn ich wirklich zuhöre, dann spüre ich auch Töne und Untertöne. Da macht der Ton die Musik. Was Sie von mir halten und wie Sie zu mir stehen. Und das hört mein drittes Ohr, mein Beziehungsohr, was manchmal besonders sensibel auf Empfang geschaltet ist. Und viertens schließlich hören wir mit dem Appellohr, kaum etwas wird nur so gesagt, wenn jemand an mich das Wort richtet, dann will er mich auch erreichen und bei mir etwas erreichen und mein Appellohr kriegt mit, was der andere von mir will.
Wie also hören diese vier Ohren am Arbeitsplatz? Ein Beispiel.
Frau Meier sagt, bei dem neuen Projekt müssen wir die Arbeit mal wieder neu verteilen.
Was kann man aus diesem Satz heraushören?
Ein Sachohr hört, bevor wir mit dem neuen Projekt anfangen, müssen wir noch organisatorische Fragen klären. Ein Selbstkundgabeohr hört, ich bin überlastet und frustriert, ich kann nicht mehr und mag so auch nicht mehr. Ein Beziehungsohr hört, das hättest du doch merken müssen. Aber jetzt vertraue ich dir und habe die Hoffnung, dass wir das schaffen. Und ein Appellohr hört, jetzt ist es an dir, endlich mehr Arbeitslast zu schultern.
Die Ohren können Bestätigung oder Kritik hören, je nachdem, wie die Stimme des Sprechers klingt, wie der Zuhörer gestimmt ist und wie die Beziehung zwischen beiden ist.
Laut Professor Schulz von Thun tun sich Männer mit dem Selbstkundgabeohr schwerer. Das heißt, sie spüren nicht so leicht, wie dem Sprecher ums Herz ist.
Oft hören Frauen mehr auf dem Selbstkundgabeohr. Frauen unterstützen die Sprecher mehr als Männer durch kleine, aber wichtige Reaktionen. Nicken, sagen, Augenbrauen hochziehen und so weiter.
In einer Diskussion zwischen Frauen und Männern wurden diese Reaktionen gezählt. 75 erhielt der Mann, gab selber aber nur 3 zurück. Weitere Ergebnisse der Körpersprachforschung unterstützen diese Erkenntnis. Der Psycholinguist Professor Gerd Kegel.
Frauen können körpersprachliche Signale offenkundig besser auflösen. Das heißt, sie scheinen speziell im Gesichtsbereich, also die Bewegung der Augen, das Runzeln der Stirn, das Rümpfen der Nase oder das Herunterziehen der Mundwinkel, viel besser zu bemerken als Männer. Also es mag sein, dass sie dann insgesamt sich besser auf die Person einstellen und damit vielleicht genauer interpretieren, was der andere will.
Frauen blicken den Sprechenden auch öfter an, um der Mimik lauschen zu können. Sie wirken auch dadurch viel aufmerksamer. Frauen reden über Mode und Männer über Autos. Aber nicht nur das. Frauen sprechen nicht nur über die Arbeit, sondern leichter auch einmal über andere Dinge.
Der Organisationswissenschaftler Professor Friedrich Glasel.
Männer offenbaren weniger gern etwas aus ihrer Privatsphäre. Frauen tun das viel ungezwungener, viel selbstverständlicher. Also Frauen gegenüber Frauen noch mehr als Frauen gegenüber Männern.
Das kann aber auch Schattenseiten haben. Frauen haben mitunter schneller einmal das Gefühl, nicht richtig wahrgenommen worden zu sein, wenn das Gegenüber nicht auf privatere Mitteilungen eingeht. Sie fühlen sich gekränkt und verletzt.
Konflikte entstehen, die, wie die Wissenschaft herausgefunden hat, genaues Hinhören erschweren. Dadurch tauchen neue Konflikte auf.
Emotionen können ermöglichen, dass man sich mehr auf den anderen einlässt. Emotionen können aber auch das Zuhören verhindern.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch Kollegen, die sind mir nicht sonderlich sympathisch und dann ist mir das eigentlich egal, was die mir sagen. Ja? Also das muss ich schon irgendwie zugeben.
Für die Wirtschaft sollte die Sympathie an zweiter Stelle stehen und nicht an erster Stelle. Und das ist allerdings für viele Beteiligten so schwierig und zwar jetzt speziell für Frauen so schwierig, das Trennen zwischen Persönlichem und zwischen wirklich Beruflichem.
Die Rhetoriktrainerin Edith Joost-Gehren.
Der Arbeitsprozess kann aber nur funktionieren, wenn vor allem die Sachohren gespitzt sind, wenn sich auf dieser Ebene alle Kollegen zuhören. Zumindest so viel Respekt voreinander sollte jeder aufbringen, meint Simone Pöhlmann von der Münchner Streitschule. Ob und wie jemandem zugehört wird, hängt auch davon ab, wie sie oder er spricht. Das ist die andere Seite der Kommunikation. Wer nicht klar sagt, was er will, findet schwerer Gehör. Denn man muss sich auch bewusst machen, was man von seinen Zuhörern mitunter verlangt.
Friedemann Schulz von Thun.
Also eine gute Zuhörlehre braucht auch als Pendant eine gute Unterbrechungslehre. Also, ich darf die Geduld des anderen auch nicht überstrapazieren, denn Zuhören ist eine Strapaze, weil es der eigenen Vitalisierung entgegensteht.
In E-Learning-Programmen werden vorwiegend männliche Sprecher eingesetzt, da Männer und Frauen lieber tiefen Stimmen zuhören, um neues Wissen zu lernen. Bei Navigationssystemen ist es allerdings anders. Dort werden verstärkt Sprecherinnen eingesetzt, da Männer besser und lieber Frauen zuhören, wenn sie den Anweisungen gehorchen sollen.
Gespräche sind Rituale und auch Zuhören ist ritualisiert. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind mitunter nur feine, aber sie sind wohl da und können im Arbeitsleben durchaus Konsequenzen für die Unternehmen haben. Mitunter sind jedoch die Unterschiede zwischen verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten größer als zwischen Männern und Frauen. Und auch dadurch kann der Arbeitsablauf erheblich gestört sein. Wichtig ist deswegen, dass das Zuhörklima überhaupt stimmt, denn dann nivellieren sich auch die Geschlechtsunterschiede.
Sind Männer die besseren Zuhörer? Das war eine Sendung von Monika Dollinger.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Agathe Zuppern meldet sich heute aus dem Studio. Guten Tag und herzlich willkommen beim Mittagsjournal mit diesen Themen. Das Ende von Yasser Arafat. Noch ist Arafat ja nicht tot, oder? Wir alle fragen uns natürlich, wie es zu so unterschiedlichen Aussagen über den Zustand von Yasser Arafat kommen kann. Von Koma, aber durchaus nicht irreparabel, bis zu Hirntod reichen die Meldungen seit gestern Nachmittag. Offiziell bestätigt ist keine dieser Aussagen und nur eines ist klar, Tod ist nicht gleich tot. Die Medizin kennt da Abstufungen. Barbara Daser.
Hirntod. Bei dieser Diagnose können keine Hirnfunktionen mehr nachgewiesen werden, auch nicht mittels Computertomographie oder EEG. Der Hirntod wird in Österreich mit dem Individualtod gleichgesetzt, sagt Anton Lackner, Vorstand der Universitätsklinik für Notfallmedizin am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Hirntod, das kann die dramatische Folge des klinischen Todes sein. Beim klinischen Tod fehlen zwar alle Lebenszeichen, also kein Puls, keine Atmung, keine Hirnfunktion. Doch muss der klinische Tod nicht das endgültige Ausbedeuten, sagt Professor Lackner. Der klinisch tote Patient könne mitunter ins Leben zurückgeholt werden, sofern es sich um wenige Minuten handelt. Je länger aber der Atem-Kreislauf-Stillstand dauert oder zusätzlich Gehirn oder andere Organe geschädigt sind, desto eher treten Folgeschäden auf. Im Extremfall tritt eben der Hirntod ein. Der Notfallmediziner Anton Lackner.
Der Begriff Hirntod beinhaltet auch, dass der Patient keine eigene Atmung hat und dass der Kreislauf massiv beeinträchtigt wäre. Durch maschinelle Unterstützung der Beatmung und durch medikamentöse Unterstützung des Kreislaufes mit entsprechender Intensivtherapie gelingt es durchaus, einen hirntoten Patienten über Tage zu erhalten. Er bleibt aber hirntot. Der Begriff Hirntod ist etwas Fixes, nicht umkehrbar. Die Diagnose steht fest.
Bei Hirntod infolge eines Herz-Kreislauf-Stillstandes sei anzunehmen, dass andere Organe ebenfalls beeinträchtigt worden sind. Doch während Maschinen die Funktionen von Niere, Leber oder Herz ersetzen können, gilt das für das Gehirn nicht, so Professor Lackner. Daher wird der Hirntod, zumindest in Österreich, mit dem Tod gleichgesetzt.
Für Muslime besonders wichtig ist die Frage, wo und wie die Bestattung nach dem endgültigen Tod abläuft. Sandra Sabo.
Nach islamischer Tradition ist es üblich, dass ein Muslim so rasch wie möglich beigesetzt wird. Das bedeutet im Normalfall eine Beisetzung innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod. Genaue Verordnungen darüber gibt es im Islam aber nicht. Islamische Tradition sieht vor, dass ein Leichnam zuerst rituell gewaschen wird. Monika Fatima Mühlböck, Dozentin am Institut für Orientalistik an der Universität Wien.
Dann wird der Tote oder die Tote in ein Totentuch eingewickelt. Wenn das erledigt ist, erfolgt das Totengebet und den Abschluss bildet dann die Beisetzung.
Muslime werden traditionellerweise in dem Totentuch beigesetzt, und zwar auf der rechten Seite liegend mit dem Gesicht Richtung Mekka schauend. Nach islamischer Sitte wird der Leichnam also eigentlich nicht in einem Sarg zu Grabe getragen. Die Muslime in Österreich passen sich hier aber den Vorschriften hierzulande an und bestatten ihre Toten schon in einem Sarg. Allerdings sollte dafür die billigste Variante gewählt werden.
Bei der Bank Austria Kreditanstalt stehen die Zeichen auf Arbeitskonflikt, nachdem gestern Abend die vorerst letzten Gespräche zwischen Vorstand und Betriebsrat über eine Lösung des Dienstrechtsstreites gescheitert sind, wurde heute die Belegschaft von ihrer Vertretung über die weitere Vorgangsweise informiert. In der kommenden Woche soll es ja Betriebsversammlungen geben, und zwar während der Schalteröffnungszeiten. Der Präsident des ÖGB, Fritz Ferzetnitsch, unterstützt die Vorgangsweise des Betriebsrates. Sollte er gebeten werden, sei er auch bereit, vermittelnd in die Verhandlungen einzugreifen. So Ferzetnitsch, Kollektivvertragsverhandler der Nation, will der ÖGB-Chef aber keinesfalls werden. Christian Hunger hat mit Fritz Ferzetnitsch gesprochen.
Herr Präsident Ferzetnitsch, die Gesprächsbasis zwischen dem Betriebsrat und dem Vorstand bei der Bank Austria Kreditanstalt scheint jetzt ziemlich verfahren und festgefahren zu sein. Wie sehen Sie eigentlich als Präsident des ÖGB das, was da im Moment bei der BACA passiert?
Wenn der Betriebsrat sagt und mit Recht sagt, unsere Tür zu Verhandlungen steht jederzeit offen, ist weit offen, und das Unternehmen aber dem gegenüberstellt, dieser Vorgang ist irreversibel, dann muss man sich gewärtigen, dass das aus der Sicht der Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter kein Zustand ist. Es geht darum, dass man aufeinander zugeht und das Problem miteinander löst. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass mit Recht die Betriebsräte sagen, wenn man ein Ultimatum auf den Tisch geknallt bekommt, das da lautet, es wird ab heute ein anderer Kollektivvertrag wirksam und darüber hinaus vor allem auch alle Betriebsvereinbarungen wirksam, dann ist das ein Vorgang, der von uns nicht akzeptiert werden kann und überhaupt auch nicht der österreichischen Vorgangsweise entspricht. Gewerkschaften, Betriebsräte, Arbeitgeberverbände haben in guter Qualität bisher immer verstanden, einen Weg der Lösung zu suchen. Hier geht es darum, dass man sich an einen Tisch setzt und Lösungen im Interesse aller Beteiligten sucht. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen dazu, dass diese Bank Erfolg hat, nicht der Vorstand alleine.
Herr Präsident, tatsächlich, der Vorstand sagt ja gerade und er argumentiert, dass man einen zeitgemäßen Kollektivvertrag braucht. Ist wirklich der Sparkassenkollektivvertrag mit der 37-Stunden-Woche, dem Definitivum, ist das wirklich zeitgemäß?
Das hat die jeweilige Branche zu entscheiden. Der Sparkassenkollektivvertrag löst sich ja nicht in Luft aus. Er gilt nach wie vor für einen großen Sektor in Österreich. Und es geht ja darum, dass man eben in Verhandlungen versucht, neue Wege zu gehen, aber nicht einfach sagt, wir kündigen alles auf und dann können wir vielleicht über irgendetwas reden. Hier muss man, wenn man Mitarbeiter motivieren will, wenn man Mitarbeiter haben will, die für das Unternehmen einstehen, und das tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der BACA, dann muss man die auch dementsprechend motivieren in Verhandlungen und nicht mit Ultimaten.
Grundsätzlich geht es ja darum, dass sich die Unternehmerseite immer mehr Flexibilität wünscht, nicht nur bei der BACA im konkreten Fall, mehr Flexibilität etwa auch in der Arbeitszeit.
Denken Sie daran, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel bei der Euro-Umstellung über alle Regeln hinweg Wege gefunden haben, miteinander die Umstellungsphase zu erleichtern. Ich bin überzeugt davon, dass das österreichische Kollektivvertragswesen auch die angesprochenen Kollektivverträge genügend Flexibilisierung zulassen und, wenn es Vorteile für beide bringt, auch weitere Veränderungen durchaus denkbar sind. Wenn aber auf der einen Seite mit Ultimaten gearbeitet wird, dann wird es sicherlich keine Lösung geben. Wir haben in Österreich eine sehr hohe Produktivität. Die österreichische Wirtschaft ist insgesamt mit einer hohen Flexibilisierungsmöglichkeit durch die Kollektivverträge betroffen. Einseitige Diktate oder Flexibilisierung, um Löhne zu drücken, das ist nicht ein gewerkschaftlicher Weg.
Mit ÖGB-Chef Fritz Ferzetnitsch hat Christian Hunger gesprochen.
Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Wir befassen uns mit einem besonderen Baum. In der letzten Woche ist ein Baum durch die Republik gereist, aus Neuhemsbach bei Kaiserslautern bis in die Hauptstadt. Ein wichtiger Baum, denn mehrere seiner Vorgänger hatten in den vergangenen Jahren Missfallen erregt. Braun, struppig, schief und kahl, Krücke, Zahnstocher oder Nadelniete schimpften die Berliner über den Weihnachtsbaum, der an prominenter Stelle auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche stand. Seit ein paar Tagen steht also wieder ein Exemplar dort, und ob das Urteil über die Nordmann-Tanne diesmal gnädiger ausfällt, das erfahren Sie von Lena Bodewein.
Ein Tannenbaum vom Pfälzer Wald, der wollte nach Berlin.
So beginnt die Ode an die Neuhemsbacher Wiechertanne. Vor 27 Jahren kam dieser Tannenbaum vom Pfälzerwald in dem 900-Seelendorf bei Kaiserslautern zur Welt. Mitten im Ort, von allen zu sehen.
Ja, perfekt.
Ja, schön, der Baum. Wunderbar.
Das ist ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Wirklich sehr schön. Beste für uns, was wir kriegen konnten.
Jetzt steht er auf dem Platz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. 5 Tonnen schwer, 20 Meter groß, grün und voll. Dass der Baum so grandios geraten ist, liegt wohl auch an der Zuneigung, die er erfahren hat, nachdem Lydia Sauder ihn 1977 gepflanzt hat, im Wonnemonat Mai.
Und wenn ich zum Fenster rausgeguckt habe, zum Wohnzimmerfenster, von der Küche, und dann muss ich immer auf den Baum gucken. Das war der erste Blick morgens und der letzte Blick abends.
Außer der Liebe gab es noch eine wichtige Zutat für das gute Wachstum des Baumes. Der Wind von Neuhemsbach. 27 Jahre lang hat er der Nordmanntanne um die Nase geweht. Da soll sie der Berliner Luft wohl standhalten. Hoffen die Neuhemsbacher, denn die lieben ihren Baum.
Der war herrlich, also herrlich hat er da gestanden.
Am Montag habe ich sie noch aus dem Küchenfenster gesehen in Neuhemsbach. Und jetzt ist sie hier in Berlin vor der Gedächtniskirche.
Der Bürgermeister.
Das hast du verdient, du Tanne von Neuhemsbach.
Vor einer Woche wurde der Tannenbaum vom Pfälzerwald gefällt.
Ein Förster kam, entdeckte ihn und sah ihn staunend an. Sogleich kam es ihm in den Sinn, das wäre der beste Weihnachtsbaum, so dachte es der Mann.
Denn eines Tages las Forstmeister Anton Müller in der Zeitung, dass Berlin einen schicken Tannenbaum braucht. Er bewarb sich im Namen der Tanne. Als klar war, dass sie ausgewählt wurde, haben 50 Neuhemsbacher direkt gesagt, wir kommen mit nach Berlin, haben Sonderurlaub genommen und die Tanne auf ihrem Tieflader begleitet. Nun sehen Sie sie mit Stolz vor der Gedächtniskirche. Auch die Spenderin Inge Wiechert.
Jetzt ist ein gutes Gefühl, dass sich noch mehr Leute freuen und dass wir in der Hauptstadt Berlin, dass unser Baum von dem kleinen Ort hierher kommt.
Wie heißt so schön, man muss auch loslassen können im Leben und wir lassen von ihm los.
Das haben die Neuhemsbacher getan.
Also ich habe echt noch nie gesehen, wie jetzt die Gemeinde Neuhemsbach genau so glücklich ist wie die Herren oder wie die Delegation. Das ist einfach klasse.
Oh ja, glücklich sind sie. Everett Red singt sein Lied für den Baum.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Seine Frau Toni hat die Ode an die Neuhemsbacher Wiechertanne verfasst.
Ach, stünd er da als Weihnachtsbaum, gäb's keine Wünsche mehr.
Für Everett und Toni hat die Tour nach Berlin eine besondere Bedeutung. Vor 40 Jahren haben sich die beiden dort kennengelernt. Sie zogen gemeinsam durch die Welt und landeten vor 25 Jahren in Neuhemsbach. Jetzt begleiten sie ihren Baum dorthin, wo alles begann.
Er wird uns fehlen, unser Baum, an seiner Straßeneck. Doch gönnen wir ihm diesen Traum. Es ist für einen guten Zweck.
Und ob das für einen guten Zweck ist. Der Tannenbaum vom Pfälzerwald ist einer der Botschafter des Berliner Winterzaubers. Die Weihnachtsmärkte um die Gedächtniskirche und an vielen anderen Orten der Stadt sollen zusammen mit Rodel und Eisbahn noch mehr Touristen anlocken. Wenn sich die Zuneigung der Neuhemsbacher auf Berlin überträgt, steht dem nichts im Wege. Wahrscheinlich war keine Tannenbaumaufstellung so ausgelassen wie diese. Als der Baum aufgerichtet wird, bricht Jubel aus. In den letzten Jahren war dies meist der Moment des bösen Erwachens. Entpuppte sich der Traum vom Christbaum eher als Albtraum.
Naja, es war mehr so Krüppeltannen, sag ich mal. Also sah nicht so schön aus, ja. War sehr löchrig, war auch nicht so voll.
Also warfen die Berliner den Baum den Elefanten im Zoo zum Fraß vor. Wahrscheinlich gehen die Dickhäuter diesmal leer aus.
Wunderbar, wunderbar. Das erste Mal, dass wir den ersten Baum gleich behalten.
Meint Werner Bügner vom Schaustellerverband Berlin. Er war verantwortlich für die Baumauswahl.
Ein Tannenbaum vom Pfälzerwald, der wollte nach Berlin.
Na, das hat er ja geschafft.
Was wäre die Hauptstadt ohne ihn in dieser Weihnachtszeit? Wir grüßen euch und hoffen sehr, er macht euch allen Freude.